Kinder, es ist eine pickepackevolle Sendung mit dem Auftakt der Premier League, den World Seniors Darts Championship, dem ersten Pro Tour Wochenende und einem wunderbaren Gespräch mit Phil Taylors ehemaligem Doppelpartner bei der Promi Darts WM 2019, Faisal Kawusi, der Gladiator. Und ab geht's.
Game on. Game on. Der DAZN Podcast mit Elmar Paulke und anderen Helden. Game on.
Ladies and Gentlemen, ich hoffe, ihr seid gut in diese Woche gestartet. Es war tatsächlich einiges los die letzten Tage. Das Darts-Jahr 2022 hat jetzt so richtig begonnen. Es ist Folge Triple 19 Doppel 18. Es ist Folge 93 von Game On, dem DAZN Podcast. Wo fangen wir an? Vielleicht mit dem, was Sonntagabend mit dem Sieg von Robert Thornton endete. Er ist der erste World Seniors Darts Champion durch seinen 5:1 Finalsieg gegen die große BDO-Legende Martin Adams. Robert Thornton hat sich damit ein Preisgeld von 30.000 Pfund gesichert. Das ist eine Menge Holz und er hat sich riesig gefreut. Ist übrigens etwas, was mir insgesamt aufgefallen ist bei diesen World Seniors Darts Championship, dass die alle Bock hatten, dass die alle froh und dankbar waren, dass es nochmal so ein Turnier gab, auf dem sie einmarschieren konnten, bei dem sie auf einer großen Bühne agieren konnten, bei dem sie im Fernsehen übertragen wurden und sie haben das alle sichtbar genossen. Trotzdem muss ich für mich sagen, bei mir ist eigentlich genau das passiert, was ich irgendwie erwartet hatte. Ich habe nicht so wahnsinnig viel geschaut. Ich fand es so 4-5 Minuten lang immer wieder interessant und witzig und ich fand es schön, die alten Gesichter zu sehen. Aber dann war bei mir irgendwie auch gut. Und ich kenne das aus dem Tennissport. Ich habe früher im Tennis einige dieser Legends-Schaukämpfe kommentiert und auch da hatte ich irgendwie anfangs immer totalen Spaß dran, wenn man so die alten Bewegungen sieht, die alten Gesichter wieder sieht. Aber dann ist es sportlich halt nicht mehr das, was man ja irgendwie auch in Erinnerung hat. Und dann hat es bei mir so den Glanz ein bisschen verloren. Im Darts, finde ich, hat dieses Event ganz gut gezeigt, und das ist ein großes Kompliment an die Sportart Darts, dass sich der Sport weiterentwickelt hat. Dass es natürlich auf einem ganz anderen Niveau stattfindet. Dass es in einem anderen Tempo stattfindet. Und ja, das hat bei mir irgendwie ausgelöst, dass ich dann relativ schnell so ein bisschen gelangweilt war. Ich weiß, das haben von euch bestimmt ganz viele ganz anders wahrgenommen. Das ist auch völlig in Ordnung. Für mich war es halt eben so, ich war irgendwie nicht gefesselt. Ich habe das mir nicht lange reingezogen. Irgendwie war das ja so eine Reise in die 90er Jahre. Und es wurde so oft gesagt, es sei die legendäre Circus Tavern gewesen. Stimmungstechnisch war es ja so ein bisschen mehr wie so eine BDO-Veranstaltung. Und dann war das so eine Atmosphäre, die anders war und nochmal, die mich irgendwie nicht so wahnsinnig berührt hat. Das Niveau war teilweise ja okay, es war aber auch teilweise ganz schön mau, das muss man wirklich sagen. Vor allem, wenn ich dann daran denke, wie Phil Taylor aufgetreten ist. Taylor spielte beispielsweise im Achtelfinale ein 82er Average gegen Peter Manley und konnte sich damit durchsetzen. Im Viertelfinale war dann Schluss für ihn. Endlich sozusagen der Sieg für Kevin Painter, die große Revanche. Der hatte ja irgendwie 31 Mal in Folge gegen Taylor verloren. Unter anderem natürlich auch dieses WM-Finale 2004, in dem er ja damals deutlich vorne lag. Diesmal war es ein 3:0 in den Sätzen für The Artist Kevin Painter. Und ich habe Taylor vor 2 Jahren noch, ist das jetzt 2,5 Jahre her, einigermaßen häufig bei Exhibitions gesehen und da war er deutlich besser unterwegs. Da hat er unter anderem auch MVG immer wieder mal packen können und ihn schlagen können, weil er auch wirklich vom Average her bei Mitte, Ende 90 war. Also das waren richtig gute Matches noch, die er da gespielt hat. Er hat bei den World Seniors Darts Championship ein anderes Gesicht gezeigt. Robert Thornton galt ja ohnehin als einer der großen Favoriten. Der hatte ja auch in der Qualifying School noch versucht, sich die Tourcard zu holen, was ihm nicht gelungen ist. Das engste Match war dann tatsächlich das Halbfinale gegen Kevin Painter. Da gewann er mit 4-2 in den Sätzen, gab also 2 Sätze ab. Am Ende, wie gesagt, war es dann der Finalsieg über Martin Adams, dieses 5-1. Thornton spielte über diese Senioren-WM einen Average von 91 Punkten. Das ist ein guter Wert. Aber nochmal, mich hat's nicht so richtig erwischt. Könnt mir ja gerne mal eine Nachricht hinterlassen, ob euch das vielleicht anders gegangen ist. Apropos Nachricht. Ich hatte das bei der letzten Folge schon mal angesprochen. Wir haben ab jetzt ein WhatsApp-Account von Game On sozusagen eingerichtet. Und ich habe vor, mit der nächsten Ausgabe, also nächste Woche, mit euch zu kommunizieren. Dann seid ihr sozusagen mein Gast und dann werde ich viele, viele Fragen von euch beantworten. Und das hat auch den Hintergrund, dass ich so ein bisschen weg will von einer Routine, die aufkommt bei Game On. Wir wollen es in jeder Folge so ein bisschen anders haben. Vielleicht auch bei fast jeder, das werden wir auch nicht halten können ganz so lange, aber es soll immer wieder Abwechslung drin sein. Ich habe schon eine Menge Nachrichten von euch erhalten, nachdem ich, wie gesagt, letzte Woche schon die Nummer durchgegeben habe. Vielleicht noch einmal die 0170-6126469. 0170-6126469. Ruft mich an. Ihr habt mir schon eine Menge Nachrichten geschickt und das ist auch wunderbar. Teilweise waren sie aber 3 bis 4 Minuten lang und das ist ein bisschen zu lang, um sie auch dann tatsächlich in den Podcast mit einzubinden und mit einzubauen. Haltet euch bitte ein bisschen kürzer. Ich glaube, so 20, 30 Sekunden wäre perfekt. Ihr könnt mir gerne Fragen stellen. Ihr könnt mir ein Feedback geben hier auf Game On. Ihr könnt eine witzige Anekdote erzählen oder ein Gedicht, was ihr alles ja auch schon getan habt, als ihr uns lange Sprachnachrichten über E-Mail geschickt habt. Aber lasst es bitte nicht zu lang werden, denn ansonsten können wir nicht viele Nachrichten und Fragen beantworten und können einfach zu wenige integrieren. Ja, die World Seniors Darts Championship war natürlich das eine. Ich werde später am Ende der Sendung nochmal auf die Pro Tour zu sprechen kommen. Es gab ja an diesem Wochenende das erste Pro-Tour-Wochenende mit 2 Events. Ein paar Tage zuvor, Donnerstag, ging's los mit der Premier League. Erster Premier League-Abend in dieser neuen Saison 2022. Es wurde gespielt in der Motorpoint Arena von Cardiff. Es war eine überragende Stimmung, das mal vorneweg. Es war natürlich vor allem das große Heimspiel für die Waliser, für Johnny Clayton und für Gerben Price, bei dem man den Eindruck hatte, der hat diese positiven Vibes, die er da bekommen hat, diesen herzlichen Empfang gar nicht verkraften können. Der ist damit überhaupt nicht zurechtgekommen, hat sein Spiel gar nicht entfalten können und verlor damit ja auch seine Auftaktpartie. Es war ja der Premier League Abend, der erste Premier League Abend mit neuem Modus und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Mir hat das gut gefallen und ich glaube wirklich, dass wenn wir so in die zweite Hälfte der Premier League Saison kommen, wird dieser Modus immer besser werden. Der so aussieht, dass wir also jetzt 8 Spieler haben, die bei der Premier League mit dabei sind. Das heißt, es sind jeweils 4 Viertelfinals, die Sieger ziehen ins Halbfinale ein. Und dann gibt's noch ein 7. Match, wenn die Sieger aus den Halbfinals das Finale bestreiten. Und so waren das diesmal an Spieltag 1 der Weltmeister Snakebite Peter Wright und Johnny Clayton, also diese beiden Player of the Year. Clayton wurde ja von den Fans als Spieler des Jahres gewählt. Peter Wright hat diesen Award von der PDC bekommen als Weltmeister, als World Matchplay Champion. Und Peter Wright hat ein überragendes Finale gespielt, das beste Match dann am Abend. Es war ein 113er Average gepaart mit einer 67% Doppelquote. Kein einziges Leg ging in dieser Partie. Es waren 6-1 für Peter Wright. Über die 5. Aufnahme hinaus, also maximal 15 Darts pro Leg. Das war auf einem richtig tollen Niveau und das war ein toller Abschluss dieses ersten Spieltages. Vielleicht nochmal zur Übersicht. Viertelfinale ausgeschieden gleich zum Auftakt sind Price, sind MVG, Michael Smith, der WM-Finalist und Joe Cullen. Joe Cullen, der wunderbar gescored hat, aber der seine Doppel überhaupt nicht in den Griff bekam. Das war irgendwie so bezeichnend für den gesamten Abend. Die Doppelquote war bei über der Hälfte der Matches, bei 4 Partien an der Zahl, bei beiden Spielern deutlich bei unter 40%. Das ist kein gutes Zeichen. Kallen, wie gesagt, mit der schlimmsten Doppelquote. 10,5% stand da am Ende. Er hatte 17 Darts von 19 Möglichkeiten vorbeigekachelt. 2 Treffer waren es und so war es am Ende also ein 2-6 von ihm. Es wird ja jetzt in dieser neuen Saison immer Best of 11 Legs gespielt. Man braucht also 6 Legs, um durchzukommen. Was dennoch bemerkenswert war, dass Cullen am Ende ein 96er Average da stehen hatte. Die Halbfinals waren dann Clayton gegen Wade und Peter Wright gegen Anderson. Peter Wright Anderson, das einzige Match, das in den Decider ging, war eine gute Partie. Erinnerte so ein bisschen, auch wenn es natürlich nicht die Länge an Match war, die wir bei der WM im Halbfinale erlebt hatten. Aber es erinnerte so ein bisschen daran, weil auch das eng war. Es war dann dieses knappe 6-5 für Peter Wright. Beide vom Average her bei knapp 100 Punkten. Eine wirklich gute Partie. Clayton hatte sich im Halbfinale mit 6-4 gegen James Wade durchgesetzt. Insgesamt sind 33 180er gefallen. 8 davon hat der Sieger Peter Wright geworfen. Und ich habe irgendwie gedacht, das müsste eigentlich, und es war auch, glaube ich, ein Gedanke von René bei unserer Übertragung auf The Zone, es müsste eigentlich ein ganz gutes Format sein, gerade für Michael van Gerven und auch für Gary Anderson, um sich Selbstvertrauen zu holen. Weil sie werden mit Sicherheit den ein oder anderen Sieg einfahren, davon bin ich überzeugt. Und dann sind es Matches vor Publikum, auf die sie Bock haben. Es sind dann 3 Partien am Abend, das ist auch von der Belastung her nicht zu hoch. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es da den ein oder anderen Sieg für die beiden gibt und dass sie damit vielleicht auch wirklich wieder etwas besser in die Spur kommen. Vielleicht nochmal für den Hinterkopf, aber es haben, glaube ich, viele von euch schon mitbekommen. Der 4. Spieltag von Berlin ist ja in den Juni verschoben worden. Dort sollen also jetzt die Playoffs stattfinden in der Mercedes-Benz Arena von Berlin. Das heißt, der 24. Februar, das war der geplante 4. Spieltag, ist damit auch für die 8 Akteure ein spielfreier Donnerstag. Das war so ein kurzer Abriss in Richtung Premier League. Wird ja ab jetzt jeden Donnerstag gespielt. Freue mich schon auf den 2. Spieltag, um ganz ehrlich zu sein. Und bin gespannt, was wir da für ein Niveau erleben. Ich hatte wirklich den Eindruck, gerade so in der Anfangsphase, gerade bei Price und auch bei Clayton und auch bei Cullen, die waren echt auch geflasht, ob der coolen Stimmung, die es in der walisischen Hauptstadt gab, in Cardiff. Und das wird mit Sicherheit so bleiben. So, und bevor wir jetzt gleich zum Gespräch von Faisal Kavusi kommen, mit dem ich mich dann doch länger unterhalten habe, als das eigentlich geplant war. Ich hoffe, das war in Ordnung, aber ich finde schon, es hat großen Spaß gemacht. Nochmal der Hinweis, nach diesem Gespräch fasse ich das Pro-Tour-Wochenende zusammen und es gibt außerdem natürlich noch diese neue kleine Rubrik hier bei Game On, der Paulke der Woche. Und wenn ihr das Gefühl habt, der Ton ist so ein bisschen übersteuert bei Faisal, verzeiht, wir konnten das dann auch im Tonstudio nicht mehr ganz korrigieren. Lasst euch davon nicht irritieren, lasst euch davon nicht den Spaß nehmen. Und jetzt lauschen wir einfach mal da rein. So, Ladies and Gentlemen, es ist Freitagmorgen, 9.37 Uhr. Und ich habe mich eigentlich gefragt, kann ich mich mit Faisal Kavusi um diese Uhrzeit schon verabreden oder liegt er vielleicht noch im Bett? Und was passiert? Er schickt mir aus dem Gym ein Foto und sagt, ich bin bereit, legen wir los um 9.30 Uhr. Das ist meine Ansage. Mein lieber Faisal, ich grüße dich so herzlich. Ja, schön, dass du da bist.
Guten Morgen, lieber Elmar. Ja, ich muss sagen, du hast da auch noch mich maßlos unterschätzt. Also ich bin seit 5.30 Uhr auf den Beinen und wäre schon viel früher im Gym gewesen, wenn die nicht so spät aufmachen würden. Die machen erst um 7 auf.
Aber soll ich dir was sagen? Ich bin ja Papa von 3 Kindern. Muss ja teilweise auch früher aufstehen. Bin immer so um 6.15 Uhr stehe ich eigentlich so auf. Und hab mich mal irgendwann bei dir, weil ich plötzlich auf dem Handy sah, Faisal ist um diese Uhrzeit live. Du bist live und hast dir so eine Morgenzigarette gegönnt oder sowas, ne?
Stimmt. Ja, da habe ich morgens mal, da hatte ich Mitteilungsbedürfnis. Und dann dachte ich so, komm, machen wir ein Live-Video, da sind meine Community, meine Fans. Und ich lösche die Live-Videos ja auch immer, ne? Also wenn du bei mir beim Live-Video nicht dabei bist, dann hast du Pech gehabt. Und ja, ist gut. Das ist halt schön. Da warst du einer von denen, die geplagt waren, 6 Uhr morgens aufstehen zu müssen. Und dann musstest du dir doch auch noch mein Live-Video anschauen.
Ja. Ja, das war lustig, weil du, ja, ich war mit dir dabei. Also ich habe mit dir diesen Morgen, diese ganz frühe Stunde verbracht. Es wird sich vielleicht der ein oder andere fragen, why? Warum unterhält sich Elmar Paulke jetzt mit Faisal Kawusi? Und das sind wahrscheinlich diejenigen, die nicht mehr im Hinterkopf haben, dass Faisal auch eine Verbindung zu Darts hat. Wir beide, Faisal, haben uns im Dezember 2018 das erste Mal kennengelernt, als wir so einen Drehtermin hatten für ProSieben, als wir gedreht haben für die Promi-Darts-WM. Und haben uns in so einem kleinen Theater getroffen.
Ja, im Ateliertheater hier in Köln war das. Ja, ja, ich erinnere mich.
Das ist ein Theater, in dem du sehr früh schon aufgetreten bist als Comedian, ne?
Da spiele ich jetzt sogar meine Vorpremiere noch. Also ich kann mich erinnern, früher war das eine Schwierigkeit, im Ateliertheater spielen zu dürfen vor 60 Leuten.
Ja.
Mittlerweile spiele ich da mein Material ein. Also ja, das ist schon so ein Ort, der mich begleitet. Und dort haben wir uns ja kennengelernt, das weiß ich auch noch. Das war lustig. Da hast du mir ja sogar mitgeteilt, mit wem ich ja dann spielen werde. Und das,
ja.
Und diese Nachricht war ja dann der Burner. Erinnere ich mich.
Und das hat mich wiederum echt berührt. Zum einen habe ich dir angemerkt, du hattest Bock auf Darts von Anfang an. Das hat dich irgendwie begeistert. Und dann die Reaktion, als ich dir gesagt habe, du spielst zusammen mit Phil Taylor.
Ja.
Da warst du echt geflasht, ne? Das war geil.
Volle Kanne. Also ich muss dazu sagen, meine Verbindung zu Darts geht schon zurück in meine Kindheit, weil man muss ja so sagen, ja, wie Jungs, ich und meine Freunde, ich und meine Kumpels sind ja im Prinzip auf der Straße aufgewachsen. Wir haben halt immer auf der Straße Fußball gespielt und was Spielen angeht, mussten wir halt immer improvisieren, so mit dem, was wir halt dann da hatten. Und dann hat aber einmal ein Freund von mir, mit dem ich noch heute befreundet bin, dann mal eine Dartscheibe zum Geburtstag bekommen. Und das war für uns das Highlight des Todes, weil zum ersten Mal mussten wir nicht improvisieren. Wir hatten ein richtiges Dartsbrett mit Pfeilen und allem drum und dran. Und hab da so meine ersten Erfahrungen mit dem Ganzen gesammelt und dadurch halt auch immer wieder, kennst du doch, wenn man dann in einer Kneipe ist, immer mal wieder gezockt, immer wieder geil gefunden und parallel halt auch immer die Darts-WM so ein bisschen mit einem Auge verfolgt. Und wer das tut, der weiß halt, dass Phil Taylor mehr als eine Legende ist. Also der ist auch unvergleichbar zu Legenden aus anderem Sport. Weißt du, ich habe jetzt zum Beispiel meiner Frau versucht zu erklären, wer Phil Taylor ist im Dart. Und dann musste ich sagen, habe ich gesagt, das, was Cristiano Ronaldo und Messi zusammen gemacht haben, das ist Phil Taylor im Dart. Und das war super aufregend. Ich habe mich echt tierisch darüber gefreut, weil das ist halt so, ich meine, es gibt viele Dartspieler, die mega cool und mega geil drauf sind und auch natürlich super spielen können, aber Phil Taylor ist halt einfach so die lebende Legende und das war für mich eine Riesenehre.
Ja, Phil Taylor ist Gott, also muss man wirklich sagen, der 16-malige Weltmeister. Du hast dann mit ihm zusammen diesen Abend verbracht. Wie war The Power? War der gesprächig? War der zurückhaltend? Wie hast du den damals erlebt? Wie hast du das in Erinnerung?
Ich hab den wahrgenommen wie so ein ganz lieber Onkel, der vorbeikommt an Weihnachten und lustige Geschichten erzählt. Der hat ja die ganze Zeit irgendwelche Stories erzählt. Das sind ja auch noch dann, ich weiß nicht mal aus welchem Land der stammt, aber irgendwo aus der Insel wahrscheinlich. Du weißt wahrscheinlich.
England,
genau.
Ja.
Der ist Engländer, ja. Okay. Und dann auch noch so ein bisschen mit seinem Dialekt, aber der haben halt Stories erzählt die ganze Zeit und ich habe mich kaputt gelacht über die Stories. Und da hat er auch wirklich nichts zurückgehalten. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich damals ein Freund von mir, der so Riesenfan von Phil Taylor ist, hat mich darum gebeten, dass ich ihm was Signiertes mitbringe. Ja. Und ich hatte halt zwei Trikots und diese zwei Trikots wollte ich von Phil signieren lassen. Und dann bin ich zu ihm gegangen, da hat er was Geiles gesagt, weil ich habe zu ihm gesagt, can you do me a little favor? Und dann hat er gesagt, no. I only do big favors.
Sehr gut.
Das fand ich sehr geil, dass er das gesagt hat. Und dann hat er gesagt, can you do me a big favor, would you sign this for me? Und da hat er das für mich unterzeichnet. Also der war halt einfach so ganz cool, ganz locker. Also, wie soll ich sagen? Ich meine, du kennst ja aus unserer Branche, wir erleben ja jede Art von Prominente, von Leuten, die bekannt sind. Wir erleben die ganz Bodenständigen, wir erleben aber auch die arroganten Säcke, die irgendwie, weiß keine Ahnung, dreimal bei Temptation Island waren und jetzt glauben, die sind sonst wer. Und Phil Taylor, der so eine Legende ist, bei dem war das kaum spürbar. Der war so ein hohes Maß an Profi, so sehr im Reinen mit sich selbst. Es hat einfach Spaß gemacht mit dem. Einfach abzuhängen war schon einfach cool.
Das glaube ich. Wie ehrgeizig war der?
Boah, muss ich ehrlicherweise sagen, ich glaube, der Ehrgeiz hat bei ihm so jetzt nach der, als ich mal mit ihm gespielt habe, da war er schon so ein bisschen in Rente, sage ich mal. Da hat er nur noch so, sag ich mal, so Showkämpfe und Showspiele gemacht. Und da Ehrgeiz war so ein bisschen, ja, geht so. Da war ich war super ehrgeizig, aber das ist dann nochmal eine andere Geschichte.
Ich meine, das war ja damals die Promi-Darts-WM 2019. Nein, du hast recht, der war schon ein Jahr in Rente. Der hat bei der WM 2018, die ja dann am 1. oder Anfang Januar 2018 endet, seinen Rücktritt damals erklärt und das WM-Finale nochmal gespielt. Und dann ein Jahr später hast du mit ihm zusammen bei der Promi-Darts-WM da am Start gewesen.
Genau. Entsprechend war der auch so ein bisschen im Chill-Modus. Also wenn man sich die Spiele anschaut, dann sieht man auch, ja, Phil Taylor war nicht Phil Taylor. Was mir egal war. Ich hatte trotzdem Spaß.
Natürlich. Ja, ihr seid im Viertelfinale ausgeschieden. Ich habe es mal nachgeguckt. Ihr seid im Viertelfinale ausgeschieden gegen die späteren Sieger Jimmy Blue Ochsenknecht und dem Maximizer Max Hopp. Und dann haben wir noch kommentiert.
Das weiß ich auch noch.
Und Faisal, und das war für mich echt sehr spannend. Weißt du, mit welchen Worten du eingestiegen bist?
Oh, sag's mir.
Du hast dieses mit einem Wort bist du eingestiegen. Du hast es, glaube ich, 5-mal wiederholt, Penis.
Ach so, ja, stimmt. Haben wir doch einen. Ja, stimmt. Ja, ich fand's lustig, in einer Live-Sendung das Wort Penis zu sagen. Weißt du, ja. Elmar, wir Komiker, werden wir zerschnitten. Weißt du, wenn wir Gags machen im Fernsehen, dann wird oft so, oh, das ist dann irgend so ein Redakteur, weißt du, dem dann das Jungfernhäutchen reißt, der dann sagt so, oh, nee, den Witz, den können wir nicht bringen. Aber Live-Sendung, was willst du da rausschneiden? Und da habe ich mir Spaß raus. Aber es war auch einfach geil, ne? Also wir beide dort.
Das war total
ich fand,
geil.
Das war halt auch so eine schöne Kombination aus voller Kompetenz deinerseits und trottliger Inkompetenz meinerseits, die dann zusammen natürlich unfassbar entertaining war, glaube ich. Und das hat mir riesen Spaß gemacht. Ich habe ja danach, das hat mir ja so Spaß gemacht, das zu kommentieren, dass ich ja dann die Jungs und Mädels von The Zone und all, die ich getroffen habe, gesagt habe, ey, lad mich mal ein, ich will auch vorbeikommen. Ich würde auch gerne mal kommentieren, macht voll Spaß.
Wenn wir jetzt schon bei Comedy sind, Corona, wie hart hat dich das getroffen? Weil wenn ich das so mitbekomme, ich sehe euch halt eigentlich immer nur Termin verschoben und frage mich permanent, ey, wie geduldig müsst ihr sein in dieser Phase, oder?
Ach, sag dir ganz ehrlich, Elmar, es hat uns hart getroffen, aber das relativiert sich, wenn man sich den Rest der Bevölkerung anschaut. Also ganz am Anfang von Corona, ich habe mich gefreut, weil ich war so viel on Tour, dass ich mal endlich mal zu Hause war. Ich kannte das gar nicht. Also ich habe das halt irgendwie seit 8, 9, 10 Jahren nicht mehr gekannt, einfach mal 2 Wochen in einem Stück zu Hause zu sein. Und habe die Zeit total genossen. Ich habe PlayStation gespielt ohne Ende. Also ich habe ja dann auch, sag ich mal, wir verdienen ja auch gut. Weißt du, ist dann auch genug auf der Kante. Deswegen werde ich ja mich keine Sekunde drüber beschweren. So, ja, ich saß zu Hause, bleib. Ey, da gibt's Menschen, die haben ihre Existenz verloren. Da werde ich jetzt nicht anfangen, drüber zu jammern. Deswegen, ich muss aber auch dazu sagen, dass ich Corona nicht als das Böse so ansehe, als das, was jetzt unser Leben ruiniert hat, als das, was unser Leben schlimm gemacht hat, denn meines Erachtens nach war das so ein bisschen so, jetzt wird's ein bisschen deep, aber es war für mich so ein bisschen so eine Prüfung für jeden Menschen, weil wir ja unser ganzes Leben lang gewohnt waren, immer draußen nach allem zu suchen, was uns glücklich macht, und durch Corona waren wir gezwungen, mit uns alleine zu sein, zu Hause, und uns mit uns selbst auseinanderzusetzen. Und das ist halt eine Prüfung, und die einen flippen halt aus und gehen auf die Straße und rasten aus, und die anderen werden depressiv. Dann gibt es wiederum andere, die dann halt zur Selbstliebe finden, wie auch ich zum Beispiel. Somit sehe ich Corona als etwas durchaus Positives, aber nichtsdestotrotz, das Corona, was wir heute haben, ist ja nicht mehr das Corona, was vor 2 Jahren war. Ne? Also ich habe das Gefühl, vor 2 Jahren, das Corona war so ein asozialer Typ, der in der Schule jeden terrorisiert hat und jeden fertig gemacht hat und jeder Zweite durch ihn gestorben ist. Mittlerweile ist das der kleine, trottlige Bruder, der ein Pflaster auf dem Auge hat und darüber noch eine Hornbrille. Deswegen denke ich, kann langsam mal wieder normal werden, weil wie jeder andere auch, vermisse ich auch das normale Leben. Ich bin jetzt froh, dass jetzt die Tour, die jetzt nächste Woche bei mir beginnt, ich ausführen kann, weil aber die Locations auch entsprechend klein sind, und ich hoffe dann im März, wenn die Premiere dann stattfindet in Frankfurt, dass wir dann auch wieder größer spielen können, weil klar, am Anfang war ich froh, aber mittlerweile vermisse ich es einfach so sehr, auf der Bühne zu stehen und da mit 1000 Leuten einfach einen geilen Abend zusammen zu haben. Ich meine, kennst du es ja, ist ja unfassbar energetisch, so ein Raum dann.
Im März die Premiere, du machst jetzt so Preview-Shows, ne, habe ich gelesen, zu deinem Stück Politisch Inkorrekt. Mhm. Man ahnt ja schon, wohin die Reise geht, gerade auch bei dir. Fass mal so ein bisschen zusammen. Warum politisch inkorrekt? Warum gehst du das an?
Das ist für mich, irgendwie kommt in mir so der Gesellschaftskritiker heraus, der mittlerweile genervt ist davon, dass alles politisch korrekt sein muss. Denn ich bin genervt davon. Also ich war nie politisch korrekt und ich wollte es auch nie sein, und ich verstehe nicht, warum Leute das jetzt von mir erwarten. Genauso kennst du das so, wenn du irgendeinen Gag machst und der war jetzt böse und jemand sagt, das ist aber nicht nett, frage ich mich immer, wer hat dir gesagt, dass ich nett bin? Wer hat dir diese Scheiße erzählt? Ich will gar nicht nett sein. Und auch wenn Leute sagen, du bist ein schlechtes Vorbild, ich will gar kein Vorbild sein. Und das ist für mich so eine Art Befreiungsschlag, dass ich dort wirklich mit klarer Kante zu wirklich auch gesellschaftskritischen Themen, also das wird ein sehr, sehr aufwühlender Abend, weil wir halt wirklich so diese Tabuthemen der Gesellschaft aufgreifen und ich mit klarer Kante sage, was ich davon halte und wie ich das Ganze sehe, aber gagmäßig werde ich von nichts und niemandem Halt machen. Also dieses, ja, dieses politisch Inkorrekte, was ich die letzten 10 Jahre so ein bisschen an den Tag gelegt habe, das habe ich jetzt komplett abgelegt, weil ich will jetzt nicht mehr politisch korrekt sein. Ich bin kein scheiß Politiker, dafür bin ich zu ehrlich. Und dementsprechend habe ich mir gesagt, ey, dieser Titel ist so geil, weil der halt auch so frei ist. Jetzt kann er richtig auf die Kacke gehauen werden. Jetzt jeder, der das liest, der weiß, also weißt du, kennst du diese Menschen, die halt so, was Gags angeht, zart beseitet sind, die werden nicht kommen, weil wenn die lesen können, was glaube ich in seltenen Fällen der Fall ist, werden die wissen, okay, das wird mir wahrscheinlich nicht gefallen. Und das habe ich mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, so auch als Komiker einfach, weißt du, weil das ist für mich ein Riesenthema, das so. Und ich meine, da haben wir uns auch schon mal privat mal drüber unterhalten gehabt, dass heutzutage ja, wenn Menschen was vermeintlich Falsches sagen oder was Rassistisches sagen oder was Sexistisches sagen oder irgendwas sagen, was irgendwelchen Pappenheimer-Affen da draußen nicht gefällt, dass die ja sofort fertig gemacht werden, dass sie attackiert werden, dass sie beleidigt werden, dass sie niedergemacht werden. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Das ist der Punkt, wo ich dann aussteige. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel, das polarisierende Thema Gendern. Ich sag dir ganz offen und ehrlich, ich bin für das Gendern, denn ich bin der Auffassung, dass unsere Sprache, unsere Werte, unsere Gefühle widerspiegelt und ein sehr, sehr großer Bestandteil unseres täglichen Lebens ist. Aber, und das ist ein großes Aber, wenn jemand das nicht macht, bin ich nicht dafür, den zu beleidigen, den fertig zu machen, den an Pranger zu stellen, seine Karriere zu ruinieren, seine Familie soll sterben, seine Kinder sollen alle Krebs bekommen. Das ist nicht meine Herangehensweise, denn das zeugt von einem sehr, sehr giftigen Ich. Und da kann vielleicht deine Intention edel sein, aber wenn du so mit Menschen umgehst, dann hast du selbst Probleme. Und das sind diese Lackaffen. Mit diesen Lackaffen, mit denen will ich mich anlegen. Genau die, ich hoffe, dass die aus ihren Löchern rausgekrochen kommen und sich jetzt mit mir anlegen, denn ich bin bereit. Ich bin auf Krawall gebürstet und ich habe einen Haufen an asozialen Gags im Petto, die sowas von triggern werden, dass sie richtig ausflippen.
Ich finde, das mit der Sprache, das ist ja auch bei mir im Job so, ne? Wir müssen inzwischen wahnsinnig aufpassen, was wir wie sagen, und finde das auf der einen Seite teilweise übertrieben, ja. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch gut, dass man sensibel mit Sprache umgeht. Und dass wir vielleicht in einer Phase sind, wo, da geht's auch schnell in Diskriminierungen. Ne? Ich glaube, da sind wir ja einer Meinung, es geht ja, glaube ich, auch nicht darum, dass du Menschen diskriminierst, weil sie ein anderes Geschlecht haben, weil sie aus einem anderen Land kommen oder eine andere Hautfarbe haben.
Ich denke, das sind zwei verschiedene Punkte, weil zum einen, Elmar, müssen wir sehen, dass wir jahrelang, nehmen wir jetzt mal das Thema Gendern, jetzt weil es gerade so präsent ist, auf diese Seite waren und das ja gar kein Thema war, weil wir in einem Patriarchat leben und Männer bestimmt haben, dass Frauen gar keine Rolle spielen. Jetzt sind wir in einer Phase, wo die Frau aus sich rauskommt, die Emanzipation findet statt und das bringt ja alles in Anführungsstrichen durcheinander und da muss man sich erstmal reinfinden. Und was wir tun, ist von einem Extrem ins andere Extrem zu gehen. Und das muss ich in der Mitte irgendwie einpendeln, damit das gesund ist. Und ich denke, da sind wir gerade so ein bisschen in der Findungsphase, die ganze Gesellschaft, wie wir das einpendeln möchten, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Ja. Und was das Thema Diskriminierung angeht, ganz ehrlich, Elmar, ich bin ein dicker Ausländer. Was will mir jemand über Diskriminierung erzählen? Weißt du, was mit mir gemacht wurde, wie ich beleidigt wurde, wie ich bespuckt wurde, wie ich getreten wurde? Mir soll keiner was über Diskriminierung erzählen. Weißt du, ich find's auch immer komisch, wenn Leute zu mir kommen und sagen, du hast dich und die diskriminiert. Ich denke mir so, erstens, das ist Comedy. Okay, ich sag's nochmal. Das ist Comedy. Das ist Spaß. Das sind Idioten, die Comedy ernst nehmen. Was ich schon zeige, was für Vollidioten das sind. Und im anderen Punkt, hier geht es nicht darum, zu diskriminieren, hier geht es darum, Gags zu machen. Und in dem Moment, wo man über Menschen Gags macht, dann nimmt man sie in die Gesellschaft ja mit auf. Weißt du, jetzt mal das Thema Behinderte. Wie oft regen sich Menschen darüber auf, dass über Behinderte Witze gemacht wird? Das sind in seltensten Fällen die Behinderten selbst. Das sind immer nur Menschen, die sagen, das darf man nicht. Was ein Bullshit. Das sind Gags, weil in dem Moment, wo wir die auch gagmäßig ausschließen, tun wir so, als wären sie anders. Aber wir wollen doch, dass sie normal betrachtet werden. Und was ich ja tue, ich bin mit sie meiner Zeit voraus. Weil ich betrachte sie schon als normal und bin schon 2, 3 Schritte weiter als diese Menschen, die noch traurig darüber sind, dass man Witze über Behinderte macht. Weißt du, diese Menschen haben noch nie einen Abend mit einem Behinderten verbracht. Das haben die noch, das zeigt mir deren Reaktion. Die haben das noch nie gemacht. Die haben keine behinderten Freunde. Die wissen nicht, wie das ist. Die wissen nicht, wie witzig das ist, wenn so ein Kleinwüchsiger durch die Beine von jemandem läuft und ihm da aus Versehen mit dem Kopf gegen die Eier knallt. Da lachst du dich kaputt. Das ist fucking Real-Life-Comedy. Und ich habe das aber gesehen. Und dieser Kleinwüchsige kam dann zu mir und hat mir einen High-Five gegeben. Was ich damit sagen möchte ist, die Menschen wollen, dass Behinderte mit in die Gesellschaft aufgenommen werden, haben aber nicht die emotionale Stärke, den Schritt zu gehen und einen Behinderten als gleichwertig anzusehen. Denn was passiert ist, wenn die meisten Menschen Behinderte sehen? Sie haben Mitleid. Sie gucken von oben auf ihn herab, denken so, ach, der arme Rollstuhlfahrer, ach, der arme Amputierte, ach, der arme. Was soll dieses arrogante Mitleid? Das ist ja allein dieser, das zeigt ja schon, dass sie glauben, was Besseres zu sein. Und da fängt der gedankliche Fehler bei mir schon an. Ich meine, du merkst, ich habe mich intensiv mit dem Thema beschäftigt, auch emotional bei den Menschen. Und ich bin da an einem Punkt, wo ich sage, ey, fuck you, ganz ehrlich. Ich mache Gags über alles und jeden. Und ich meine, du kennst es ja auch selbst. Ich bin einfach kein Fan davon, dass man einen Gag macht, einen Witz, und dafür dann dein ganzer moralischer Kompass in Frage gestellt wird. Ganz ehrlich, da sage ich der Gesellschaft ein ganz eindeutiges Fuck you.
Ja, und dann ist es halt auch immer die Frage, wer sagt was? Das ist mir schon oft, übrigens auch selber auf der Bühne schon aufgefallen. Dann mache ich einen Gag, der vielleicht auch mal ein bisschen schmutziger ist oder irgendwie sowas. Und das nehmen sie ganz anders wahr, als wenn du auf der Bühne stehen würdest und einen Witz in diese Richtung machen würdest. Das ist echt ganz, ganz entscheidend. Wer macht den Witz? Ne? Wer steht für was und von wem kann ich es auch sofort einordnen, wie er es gemeint hat?
Absolut. Und was Gags angeht, seid ihr weißen Heteromänner, seid die Geficktesten, weil ihr dürft gar nichts. Ihr dürft über nichts und niemanden Witz machen. Ich bin ja der Dicke, dadurch bin ich ja in den Augen dieser Menschen ja auch auf eine gewisse Art und Weise behindert. Somit darf ich dann diese Witze machen, dann darf ich Ausländerwitze machen, dann darf ich fetten Witze machen, dann darf ich das. Weißt du, die Gesellschaft, diese herzenserwärmte Gesellschaft, die so gütig ist und es mir erlaubt. Vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr es mir erlaubt. Aber der Elmar, der weiße Cis-Mann, sowas sagt er mittlerweile. Das gibt er mittlerweile, ey, diese Tabelle an Geschlechtern und wer fickt was und wer leckt was. Ey, ich bin überfordert. Ich bin komplett überfordert. Das ist mir too much, weißt du? Und ihr dann, ich sag mal jetzt du oder auch Daniel Hartwig oder Daniel Boschmann oder die ganzen weißen Jungs, die da... Ja, ihr seid das größte Opfer, ihr seid so die Bösen, der böse weiße Mann. Und deswegen dürft ihr auch keine Witze machen, weil du hast damals die Schwarzen versklavt, du hast damals die Juden umgebracht, du hast damals die Kanaken diskriminiert. Das war's alles du und deswegen darfst du keine Witze darüber machen. Was für ein Bullshit, absoluter Bullshit. Ja.
Faisal, ganz anderes Thema. Du hast ja eine Banklehre gemacht, ne? Das hat mich, ne? Du bist ja eigentlich ein Banker.
Das stimmt.
Und bist dann irgendwann in diese Comedy-Schiene reingekommen. Und ich habe von dir, das ist echt auch schon länger her, aber das hat mich irgendwie angesprungen, weil das ein Thema war, das mich auch sehr beschäftigt hat, habe ich einen Post von dir auf Instagram gesehen. Da ging es um Fehler machen, dass wir gerade auch mit Kindern in der Schule völlig falsch umgehen, wenn Fehler gemacht werden. Beim Darts ist es so, das ist mir erst wirklich, ich beschäftige mich seit 15, 16 Jahren mit Darts und mir ist irgendwie im Herbst letzten Jahres der Gedanke gekommen, dass Darts am Ende ein Spiel der Fehler ist. Selbst Profispieler, die mit einem Average von 100 unterwegs sind, treffen seltener das eigentliche Ziel, das kleine Feld, als dass sie einen Fehlwurf haben. Das heißt, es geht im Darts vor allem darum, dass du von der Birne her stabil bleibst, weil du so viele Fehler machst. Du musst Fehler akzeptieren, das ist Teil des Spiels. Das sind Meister des Fehlers. Und das heißt natürlich auch, ich weiß, wenn ich einen Dart vorbeiwerfe an der Triple 20 und ich werfe sie vielleicht knapp drüber, ist dieser Fehler ja vielleicht ja auch ein Baustein, um den nächsten Dart aber reinzuwerfen, weil ich den nämlich benutzen kann in diesem Fall. Also ich nutze meinen Fehler, um das Ziel dann vielleicht im nächsten Schritt zu erreichen. Und da kam halt klar, der nächste Gedanke bei mir, wie gehen wir Deutschen eigentlich mit Fehlern um? Bis hin sogar zu dem Gedanken, liegt es vielleicht daran, dass wir bislang noch keinen deutschen Weltmeister im Darts haben, weil wir alle mit Fehlern nicht umgehen können. Wir sind in so einem Nationen-Ranking auf der vorletzten Position, was den Umgang mit Fehlern in Unternehmen auch betrifft.
Ach krass.
Und von daher fand ich...
Wer ist letzter?
Ein asiatisches Land. Ich habe es leider vergessen. Okay,
aber nicht China oder, nee. Oder Korea, nee, oder
ich,
so.
Ich komme leider nicht mehr drauf. Okay. Es ist ein kleineres Land, ja. Und ich fand das damals an deinem Post so spannend, weil du auch gesagt hast, was soll das? Warum nehmen wir einen roten Stift, wenn ein Kind einen Fehler macht? Warum ist dieser Fehler nicht eigentlich eine Chance, das besser zu machen und vielleicht auch auf einen anderen Gedanken zu kommen, einen anderen Weg einzuschlagen? Warum sind für uns Fehler so schlecht besetzt? Und das scheinst du ja offenbar auch so wahrgenommen zu haben.
Ja, definitiv. Ich muss ja sagen, ich bin ein ganz, ganz großer Kritiker des Schulsystems. Ich bin eigentlich ein großer Kritiker von allem. Und wenn es um das Thema Fehler geht, finde ich es ganz schrecklich, wie wir mit Kindern und Jugendlichen vor allem umgehen, weil wir bringen denen ja bei, wie man mit Fehlern umgeht. Wir sind ja die Erwachsenen, genau. Wir sind ja so in einem Frühstück die Erfahrenen und zeigen denen, so wie wir uns verhalten, so wie wir, ich sag mal, Kinder machen ja nicht was du sagst, die machen das, was du machst. Sprich, die werden sehen, wie du mit Fehlern umgehst und werden entsprechend sich auch so anpassen. Und in der Schule, das finde ich ja ganz schrecklich, das Schulsystem ist ja einfach ein 120 Jahre altes Ding, was den Kindern da aufs Auge gedrückt wird und das ja darauf basiert, dass Fehler bestraft werden. Und in der Schule werden ja im Prinzip Fische daran gemessen, wie gut sie einen Baum hochklettern können, was absoluter Blödsinn ist. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass der Weg zum Erfolg mit Fehlern gepflastert ist, dass es unabdinglich ist, Fehler zu machen. Aber wir leben in einer sehr ego-belasteten Gesellschaft. Wir werden angeführt von sehr ego-belasteten Menschen, die halt sich selbst keine Fehler erlauben und sich selbst weiß Gott wie bestrafen, wenn sie Fehler machen. Und dementsprechend, weil sie ja glauben, das ist der Weg zum Erfolg, gehen sie auch so mit Kindern um. Und so sind wir in einer Spirale, dass wir von Generation zu Generation diese dämliche Mindset halt einfach weitergeben. Dabei ist die wichtigste Erkenntnis zu begreifen, dass jeder Fehler eine Lehre ist. Dass du bei jedem Fehler, den du machst, ja was lernst, und Wissen und Erfahrung ist ja mit das Wertvollste auf dem Weg zum Erfolg, in welcher Hinsicht das auch immer sein mag, ob du jetzt abnehmen willst, ob du jetzt ein Star werden willst, ob du, keine Ahnung, Dachdecker werden willst, whatever it is, also da gehört Leidenschaft dazu, da muss man Bock drauf haben und im nächsten Moment muss man Fehler machen, du kannst keinen Erfolg haben ohne Fehler, das ist so ein ganz, ganz merkwürdiger Irrglauben, der in den Köpfen der Menschen verankert ist, ist absoluter Bullshit, du musst Fehler machen, du wirst Fehler machen. Ich glaube aber, da das Problem ist, ist nicht nur, dass wir von der Schule oder von der Gesellschaft dann verurteilt werden, wenn wir Fehler machen, sondern dass wir uns selbst verurteilen, wenn wir Fehler machen. Und das ist der springende Punkt. Wir haben das halt so gelernt, uns wurde das so beigebracht und so kommunizieren wir dann auch mit uns selbst, was absoluter Blödsinn ist. Weil jedes Mal sich über einen Fehler zu ärgern, ist zum einen verschwendete Energie und zum anderen lebt man dann in der Vergangenheit. Und jetzt, wie schön du das Thema Darts aufgemacht hast, wenn der den Dart wirft und er verfehlt und er fuckt sich darüber zu lang ab, dann wird er den zweiten und den dritten Wurf auch verkacken. Das weiß dieser Typ, weil der ist ein fucking Profi. Deswegen macht er den ersten und verkackt den. Und dann ist er sogar noch nicht nur so, dass er es schafft, sich keine Gedanken darüber zu machen, dass er einen Fehler gemacht hat, sondern ganz im Gegenteil, er nutzt diesen Fehler sogar, um den nächsten Schritt besser zu machen, der vielleicht nicht so geworden wäre, wenn es den ersten Fehler nicht gegeben hätte. Ja. Das heißt, wir sind da zu streng, auch mit Fehlern, so auch was auch immer im Leben passiert, wir müssen da geduldiger sein. Und da finde ich eine sehr, sehr, sehr schöne Analogie da zum Dart auf jeden Fall.
Ja. Und das, was du gesagt hast auch, was du als Profi niemals machen darfst, ist zu lange über das nachdenken, was du eben gemacht hast. Ne? Als Sportler musst du ja immer nach vorne schauen, damit du dich nicht mit dem beschäftigst, was du da eben fabriziert hast. Und das ist im Darts am Ende übrigens auch der Grund. Darts ist ja so geprägt, dass diese Matches immer wieder plötzlich sich wieder drehen. So viele Wendungen gibt in einem Spiel. Plötzlich ist der eine vorne, dann kommt das Comeback und du raffst es gar nicht, dass das Momentum immer hin und her fliegt. Ich glaube wirklich, es liegt am Ende genau daran, dass es immer wieder Punkte gibt, wo du es selber nicht mehr aushältst, dass du schon wieder dieses Ding vorbeigeworfen hast als Profi, der ich 5 Stunden am Tag trainiere und das in so einer Situation dann nicht geschafft habe. Genau. Und dann dreht sich das.
Aber dann kommst du schon in diese Gedankenspirale rein, weißt du, wenn du dann verfehlst und dann schon denkst, boah, scheiße, Alter, ich übe das den ganzen Tag 5 Stunden, dann denkst du schon das, obwohl du dich eigentlich auf den nächsten Dart konzentrieren solltest und dann hast du schon verkackt, bevor du geworfen hast.
Ja. Was war denn bei dir ein großer Fehler in deiner Laufbahn?
Boah, es gibt so viele. Ich habe unfassbar viele Fehler gemacht. Es gab Fehler, die hat die Öffentlichkeit mitbekommen. Es gab Fehler, die hat niemand mitbekommen. Es gab Fehler, die hat mein Management oder unser Management so viel mehr mitbekommen. Ja. Was auch immer. Boah, aber ich muss dir ehrlich sagen, Elmar, ich guck da so nicht mehr drauf. Ich guck nicht mehr drauf und sag, boah, das war doof oder boah, das war kacke, boah, das war scheiße. Ich sehe das mittlerweile ganz anders. Also ich sehe die Fehler. Aber ich ärgere mich darüber nicht darüber. Also ich habe kein negatives Gefühl, weil ich weiß, dass jeder Fehler, den ich gemacht habe, war eine Lehre, die ich mitgenommen habe, die mich am Ende zu diesem Punkt hier geführt hat, dass ich heute hier mit einem der geilsten Sportmoderatoren des ganzen Landes einen Podcast führen darf. Was Wundervolles, was Schönes, weißt du? Und das liebe ich halt an diesen Fehlern, die ich gemacht habe in meinem Leben. Jeder Fehler war wertvoll, jeder Fehler war wichtig. Ich musste diese Fehler machen, ich musste diese Hölle durchgehen. Ich musste mal einen rassistischen Witz in der Öffentlichkeit machen, um zu sehen, was passiert, wenn dann die Öffentlichkeit auf dich zugeht. Weil damals war ich ein junger Kerl und war dann total, oh Gott, scheiße, ich bin ein schlechter Mensch. Heute denke ich mir, fickt euch, ihr Vollidioten, ihr seid alle emotional kaputt und kommt nicht damit klar, dass ich schwarze Menschen als gleichwertig betrachte und entsprechend auch Witze über sie mache, weil ich sie mit mir auf Augenhöhe sehe, als ein Freund, als ich bin da halt 2-3 Schritte weiter als die Gesellschaft. Da muss ich offen und ehrlich sagen, bin ich einfach weiter als die Zeit. Und dann denke ich mir, ich werde jetzt nicht meine Entwicklung runterschrauben, nur weil ihr Vollidioten zu schwach seid, endlich mal mit der Situation klarzukommen und Fortschritt zu erlangen. Dementsprechend, siehst du, diese Sache ist jetzt, keine Ahnung, 4 Jahre her. Und damals war das für mich die Hölle und Leute haben sich von mir distanziert und haben mich fertig gemacht. Aber das meine ich. Ich meine, Elmar, du hast mich ja kennengelernt. Ich bin so ein lieber, netter, süßer Kerl. Und dann machst du einen Witz und plötzlich bist du der Teufel. Das macht keinen Sinn. Und wenn du auch so jetzt mit Kindern umgehst, weißt du, jetzt ein Kind ist ein tolles, liebes Kind und dann sagt er einmal etwas, was dir nicht gefällt und dann machst du ihn fertig? Nein. Nein, nein, nein. Ganz, ganz großes Nein. So geht man nicht mit Menschen um. Und am Ende des Tages, Elmar, ist meine Meinung, wir sind alle kleine Kinder. Jeder von uns hat ein kleines Kind in sich. Und dementsprechend ist für mich auch bei Fehlern eine liebevolle, geduldige Kommunikation sehr viel sinnvoller, als jemanden fertig zu machen. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel, da gab es doch mal hier die letzte Instanz. Hast du das noch damals mitbekommen, als Janine Kunze und Jürgen Milski und Steffen Halaschka da über Rassismus diskutiert haben? Erinnerst du dich daran?
Nee, habe ich nie drauf.
Es gab mal so eine Talkshow, das hieß die letzte Instanz beim WDR.
Ja.
Und dann saßen da 5 weiße Menschen und haben über Rassismus diskutiert. Ich würde sagen, redaktionell unglücklich und dass die halt dann über Rassismus reden, 5 Leute, die keinen Schwanz von einer Ahnung haben, was Rassismus überhaupt bedeutet, diskutieren darüber. Recht unglücklich. Dann haben aber Janine Kunze, Thomas Gottschalk, Steffen Halaschka und wie sie nicht alle heißen, Jürgen Milski, die in der Runde saßen, Micky Beisenherz, haben einen Shitstorm bekommen, dass es kracht. Wurden fertig gemacht, wurden beleidigt, dem wurde gedroht und weiß Gott, was ihnen alles an den Kopf geworfen wurde. Wo ich der Meinung bin, okay, die haben vielleicht Sachen gesagt, die falsch sind, aber dann geht man doch nicht auf Attacke. Also wenn ich jetzt mit der Janine gesprochen hätte, ja, wirklich von Mensch zu Mensch, hätte ich gesagt, Janine, hör mal, da hast du ein bisschen Scheiße gelabert. Die Wahrheit ist so und so und so und so. Und aus den Gründen sehe ich das so und so und so und so. Weil ich ja weiß, die Janine ist ja ein lieber Mensch. Das weiß ich ja. Aber diese Menschen, die so attackieren, das zeigt ja deren kaputte Welt. Alles, was du sagst und machst, ist ja immer eine Reflexion deiner selbst. Und deswegen jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Alle Fehler, die ich gemacht habe, waren wundervoll. Jeder Fehler war schön und wichtig für meine Entwicklung. Und ja, somit alles schön. Ich kling wie so ein richtiger Esoteriker, wa? Fehlt nur noch, dass ich gleich irgend so einen Stein raushole, mir aufs Auge lege und sag, so, wenn ich jetzt die Energie sammle, dann kann ich jetzt hier wieder. Das ist der Oculus, der ist mit der mondlichen Energie gesammelt.
Du, es gibt übrigens eine gute Geschichte vom IBM-Gründer, der einem Mitarbeiter, also Mitarbeiter macht einen Fehler, es ist ein Schaden, der entsteht in Millionenhöhe. Es kommt zum Gespräch, ein Mitarbeiter wird zu ihm zum Gespräch gerufen, der natürlich davon ausgeht, dass er gekündigt wird und dass er rausgeschmissen wird. Und der IBM-Gründer sagt, nee, Moment, ich habe jetzt 1 Million in deine Entwicklung gesteckt, ich schmeiß dich auf keinen Fall raus. Also, ne?
Wow.
Und das ist ja geil und das finde ich auch für Unternehmungen so wichtig, ne? Dass du genau diese Denkweise hast. Klar, es gibt Fehler, die sich, glaube ich, auch nicht mehr korrigieren lassen. Laschet, das Lachen von Laschet im Hintergrund, da in der Hochwasserregion, das war, glaube ich, ein Fehler, der ihm das Amt des Bundeskanzlers genommen hat. Das war ein Fehler, den er nicht mehr korrigieren konnte. Es gibt, glaube ich, es gibt wirklich Fehler, die kannst du nicht mehr korrigieren.
Ja, aber das war aber auch einfach maßlos dämlich. Also das war auch einfach so,
aber natürlich.
So doof, ja, natürlich. So dämlich musst du erstmal sein, dass du Bundeskanzler werden bist und dann bist du da bei Flutopfern, die ihr ganzes Leben verloren haben und stehst da und weißt, dass da, weiß Gott, wie viele Kameras auf dich gerichtet sind und kriegst einen Lachanfall. Genauso wie ein Jogi Löw, der bei der WM sich an den Eiern rumfummelt. Ich meine, klar, ey, ich habe mir auch schon oft genug am Bauchnabel rumgepult und dann dran gerochen. Aber wenn ich wusste, dass da Kameras auf mich gerichtet sind, dann habe ich das nicht gemacht, weil ich habe ein Gehirn. Das ist dann doch einfach selten dämlich. Aber ich finde das eine sehr, sehr schöne Herangehensweise. Aber ich glaube, weißt du, was da das Problem ist? Dass diese Menschen, die heutzutage in unserer Wirtschaft oder wo auch immer irgendwie erfolgreich sind, sind sehr ego-behaftet. Dementsprechend können die nicht gut mit Gefühlen umgehen. Die können ja nicht mal mit ihren eigenen Gefühlen umgehen. Deswegen sind die ja so blöd und jagen nur Geld und Erfolg nach und sind aus den Gründen erfolgreich geworden. Wie sollen sie dann mit den Gefühlen von anderen umgehen? Wie sollen sie, wenn sie nicht mal Geduld und Liebe für sich selbst haben, wie sollen sie Geduld und Liebe für den Mitarbeiter haben? Verstehst du, wie ich das meine? Und ich glaube, da ist das wahre Problem. Weißt du, wir können ja, es gibt ja so viele Podcasts und so viele Talkshows und so viele was weiß ich was alles, wo immer drüber über Probleme gelabert wird. Was sind Probleme, 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 Probleme? Wir haben nicht 10.000 Probleme. Wir haben ein Problem. Und das ist immer der Mensch für sich selbst. Das ist unsere emotionale Erziehung. Guck mal, wir erziehen die Kinder und die Studenten alle immer nur rational. Es geht nur um so rationale Scheiße. Emotionen bleiben auf der Strecke. Und das ist auch der Grund, Elmar, warum jetzt gerade, während wir sprechen, weiß Gott, wie viele Hunderttausende gerade zu Hause sitzen und hochdepressiv sind und sich von der ganzen Welt unverstanden fühlen. Und das liegt aber dann auch nicht an der Gesellschaft, weil die Gesellschaft so blöd ist. Nein, weil sie nie gelernt haben, mit Emotionen umzugehen. Und das auch gerade leben wir in so einer Zeit, wo sich das krass hervorruft, wo wir krass sehen, wie viele Menschen in Depressionen verfallen. Weißt du, und mehr Menschen wollen darüber reden. Und jetzt wird das Thema Depression, ich verspreche dir jetzt schon, in 2-3 Jahren werden RTL und Sat.1 irgendwelche Spots drehen und sagen, so Depressionen sind wichtig. Die machen das nicht, weil die Depressionen wichtig sind, das ist alles Image, das ist alles Marketing-Scheiße. Aber Leute sind ja so blöd und fallen drauf rein. Es geht ja da, aber nichtsdestotrotz, das Thema kommt gerade, ist wichtig, weil wir nicht mit Emotionen lernen umzugehen. Weißt du, so das alle großen Probleme, die wir auf dieser Welt haben, kann man auseinanderstückeln und am Ende kommt man bei einem kleinen Jungen an, der von seiner Mutter keine Liebe bekommen hat und der von seinem Vater ignoriert wurde und deswegen jetzt ganz viele Affären hat und ganz viele Frauen betrügt und in einem Unternehmen ist und mit seinen Mitarbeitern scheiße umgeht, weil, keine Ahnung, die halt nicht Leistung bringen, so wie er es gern hätte, bla 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 bla. Das ist, wir sind ein Haufen von kleinen, kaputten Kindern, die einfach nur Verständnis suchen und jetzt gerade auf der Reise sind und ja, mal gucken, wo wir ankommen.
Ja. Ja, und vielleicht ist es wirklich, was du gesagt hast, Corona ist vielleicht ja echt auch die Phase, wo, klar, auf der einen Seite erwischt es einige hart, weil sie sich damit nicht auseinandersetzen. Auf der anderen Seite, das habe ich bei mir selbst auch erlebt, auch ich bin irgendwie, ich hatte mehr Zeit für mich. Ich habe mich zurückgezogen häufiger, ich habe mich auf mich besonnen, ich habe nachgedacht. Ich meditiere seit einem halben Jahr tatsächlich täglich. Und ja, und es tut mir gut. Es tut mir echt total gut und das ist vielleicht einfach auch echt so das Positive dieser Zeit, die wir gerade erleben.
Ja, es kommt immer auf die Betrachtungsweise an. Aber echt schön, dass du mit dem Meditieren. Finde ich sehr schön, dass du das machst. Mach ich auch seit ein paar Wochen jetzt. Also das ist wirklich eine geile Sache. Aber ich glaube, wenn wir so weitermachen, sind wir gleich beim 3-Stunden-Podcast, wa?
Ja, das wollte ich gerade sagen.
Das ist so schön mit dir zu sprechen.
Faisal, es ist tatsächlich schon eine Dreiviertelstunde um. Wir wollten eigentlich viel, viel kürzer reden, aber so soll's ja sein. Das ist ja Podcast, glaube ich, und das ist auch das, was mir selber am Podcast Spaß macht, auch wenn ich ihn mir anhöre. Faisal, ich danke dir vielmals und wünsche dir einen guten Tag, eine gute Zeit. Ich wünsche dir vor allem viel, viel Erfolg mit deiner Show. Im März geht's los, das ist nicht mehr lang. Die Preview-Shows sind, die machst du, um zu sehen, wie Gags ankommen, oder warum machst du die?
Nee, ich muss dir ehrlicherweise sagen, Elmar, der Faisal, der jetzt auf der Bühne steht, ist ein ganz anderer Faisal, der vorher jemals auf der Bühne stand und den muss ich ja erstmal konstruieren. Verstehst du? Ich muss den ja erstmal bauen. Und da ja Comedy im Gegensatz zu vielen anderen Künsten sehr auf Feedback angewiesen ist, will ich da mal so ein bisschen testen. Ja, wie du sagst. Also man testet ein bisschen, guckt so, wie kam der an? Haben die den verstanden? Ist der, ja, in Anführungsstrichen zu intelligent oder ist das zu viel über Ecken gedacht? Also da ist ja manchmal, als Komiker sitzt du zu Hause und überlegst dir Sachen und denkst dir, boah, das ist der Hammer. Und dann stehst du vor Publikum, machst den Gag und kommst dir vor wie ein Stück Scheiße. Das kann passieren.
Aber das heißt, in diesen Preview-Shows hast du auch viele Momente, die so ein bisschen peinlich werden oder wo du denkst, lacht keiner.
Elmar, ja. Das ist richtig unangenehm. Das ist richtig. Ich meine, du kennst auch das Gefühl, auch wenn man jetzt, sagen wir mal, jetzt in einer Runde sitzt und einen Gag macht und keiner lacht. Das tut immer weh. Im schlimmsten Fall hast du noch so einen Spassi zwischensitzen, der da sagt, der war nicht gut. Weißt du? Fuck you. Und jetzt stell dir mal vor, du machst es auf einer Bühne und der Grund, warum die Leute da sind, ist, damit du sie zum Lachen bringst und du verkackst. Und das ist unangenehm. Aber so schließt sich der Kreis zum Thema Fehler. Ich weiß jetzt, dass das passieren wird. Und somit, ich habe mittlerweile die Erfahrung, ich habe die Stärke, darüber hinwegzusehen und mich von sowas nicht mehr verunsichern zu lassen. Was mir vor 2-3 Jahren noch passiert ist. Und heute bin ich dann so, mein Gott, dann kam er halt nicht an, abhaken und bin gedanklich schon dabei, den nächsten Gag aufzubauen.
Okay.
Also Fehler machen stark.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. In diesem Sinne. Faisal, danke.
Danke dir, lieber Elmar.
So, und damit kommen wir zum Paulke der Woche.
Der Paulke der Woche.
Und der Paulke der Woche geht an den IOC-Präsidenten Thomas Bach. Stellvertretend für ein IOC, das für mich auf einer Stufe wie die FIFA unterwegs ist in Sachen Korruptheit. Ich muss das mal ganz klar und so deutlich sagen. Mich regt das wahnsinnig auf. Und wenn ich Thomas Bach da sehe, der auf zig Fotos posiert mit Führungskräften der chinesischen Staatsregierung, eines Überwachungsstaates by the way, und der dann gleichzeitig verkünden lässt, dass es doch völlig normal sei, wenn Sportler keine eigene politische Meinung äußern sollten und dürfen, dann kriege ich Schnappatmung und bin dabei, mich wahnsinnig aufzuregen. Ich werde die Winterspiele von Peking als TV-Zuschauer boykottieren. Auch wenn es für die allermeisten Athleten immer noch der ganz große Höhepunkt ihrer Karriere ist, das weiß ich. Ich werde das trotzdem durchziehen, weil ich keinen Bock drauf habe, weil es mich so nervt. Ich erkläre euch gleich auch warum. Und auch wenn es so ein bisschen verrückt ist, dass ich als TV-Zuschauer irgendwie als letztes Glied in der Kette das tun muss, dass das kein anderer macht. Und man hätte, glaube ich, Möglichkeiten, dies zu tun, da auch wirklich mal ein Zeichen zu setzen. Vielleicht mal nur so ein paar Dinge. Die Winterspiele finden in einer Stadt und in einer Region statt, in der es eigentlich keinen Schnee gibt. Das ist komplett aberwitzig, aber es ist tatsächlich so. Das habt ihr mitbekommen. In dieser Region fällt zwar im Sommer eine Menge Regen, aber im Winter schneit es nicht. Und deshalb laufen seit November die Schneekanonen. Das hat übrigens zur Folge, dass wir in einer Region, die unter Wasserknappheit leidet, wir Schneekanonen einsetzen, die einen Wasserverbrauch haben, der ausreichen würde, um 30.000 Menschen ein halbes Jahr lang mit Wasser zu versorgen. 30.000 Menschen. Dafür setzen wir Schneekanonen dort ein, damit die Pisten auch weiß sind, damit wir da die Spiele stattfinden lassen können. Es ist unglaublich. Und Peking strahlt und präsentiert sich als tolles Sportland und baut einen Eiskanal, eine Eisbahn für über 2 Milliarden Euro, den man wahrscheinlich nach diesen Spielen gar nicht mehr gebrauchen wird. Und dann kommt inzwischen ja auch noch das dazu, dass es viele positiv getestete Sportler gibt, die inzwischen ihre Bedenken äußern, ob das mit den Tests auch alles so sauber ist. Man hat überhaupt keine Einsicht, was nach diesen positiven Proben da genau passiert. Da kommen vermummte Menschen und die bringen dich dann in eine Quarantäne. Die Bedingungen waren anfangs wohl katastrophal, die scheinen sich jetzt wohl ein bisschen zu verbessern. Aber auch das wird mit Sicherheit diese Spiele weiter begleiten, dass es immer mehr positiv getestete Athleten gibt. Und auch das hat natürlich einen faden Beigeschmack. Das haben wir alle ja auch bei den World Darts Championship erlebt. Auch da haben wir uns alle, glaube ich, an der Platte ganz kurz mal gekratzt und nachgedacht, ob das so gut ist. Ja, man muss sich fragen, warum gibt das IOC diese Winterspiele nach China? Man darf nicht vergessen, es gab ja nur 2 Nationen, die die Winterspiele austragen wollten. China und Kasachstan. Und man muss sich vielleicht ja irgendwie auch fragen, warum ist das so? Klar, man verdient mit Winterspielen kein Geld. Das ist ein großer Luxus. Man muss vor allem ja auch, was die Logistik betrifft, viel, viel Geld ausgeben. Es ist einfach für viele Staaten überhaupt nicht erschwinglich, sodass man ja eigentlich sagen könnte, okay, dann lass es uns doch vielleicht in die Länder geben, die sowas schon mal ausgetragen haben, die auch dann vielleicht die Sportstätten haben, um so etwas besser durchzuziehen. Aber man hat sich dagegen entschieden. Man hat also die Winterspiele nach relativ kurzer Zeit, nachdem es ja auch in Peking Sommerspiele gab, wieder nach China gegeben. Und vielleicht einen letzten Gedanken noch. Ich habe jetzt die Zahl gelesen, die Einnahmen des IOC belaufen sich so bei einer guten Milliarde. Ich glaube 1,4 Milliarden waren es insgesamt. Und davon gehen übrigens gerade mal 4% an die Sportler, die man also über die nationalen Verbände auszahlt. 4%. Und nur mal nebenbei, das IOC mit Sitz in der Schweiz, auch das ist jetzt so eine Info, die ich gelesen habe, zahlt 0 Steuern. Und wirklich, es gibt so viele Aspekte, die mich zur Weißglut bringen, die mich echt wütend machen. Und nochmal, deshalb werde ich die Winterspiele im TV mir nicht reinziehen, obwohl ich, das ist euch, glaube ich, auch allen klar, ein großer Sportfan bin, obwohl ich das immer gemacht habe. Auch wenn ich Kindeserinnerungen habe an all diese Übertragungen, ich werde es nicht machen, ich habe keinen Bock mehr drauf, mir reicht's. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das übrigens auch bei der Fußball-WM, die in Katar stattfindet, so sein wird. Ich finde, wenn man da nicht genügend Gründe findet, um sein Veto einzulegen, um zu sagen, auch als nationaler Verband, das machen wir nicht mit. Wann denn dann? Wann dann? Das war also der Paulke der Woche. So, und jetzt abschließend noch zum Pro Tour Wochenende. Die Pro Tour Saison hat also begonnen mit 2 Turnieren, am Samstag eines, am Sonntag eines. Vielleicht mal vorneweg das Abschneiden einiger Top Guns. Nur mal so für den Überblick. Maike van Gerwen scheidet an beiden Tagen in der 3. Runde aus. An Tag 1 gegen Gurney mit 3-6, an Tag 2 gegen Stephen Burton, der ein tolles Wochenende gespielt hat, der übrigens keine Tourcard besitzt. Das nur mal am Rande. Johnny Clayton verliert dann Tag 1 im Viertelfinale gegen Peter Wright, geht dann zum Auftakt in Runde 1 gegen Madas Rasma aus. Gerben Price, die Nummer 1 der Welt, verliert in der zweiten Runde an Tag 1 gegen Jim Williams. Den Waliser verliert dieses walisische Duell also und unterliegt dann an Tag 2 im Finale gegen Peter Wright. James Wade geht raus in Runde 2 gegen Ratajski und in Runde 1 gegen Labanauskas. Und Michael Smith, die 5 der Welt, verliert in Runde 3 gegen Richie Attaus, um dann am Tag darauf in Runde 2 auszuscheiden gegen Nils Sonnefeld. Das nochmal so vorneweg, um so ein bisschen einzuordnen, wie viele Top Guns es da erwischt hat und wie schwierig es am Ende auch ist, sich bei so einem Feld da regelmäßig durchzusetzen. Tag 1, das erste Turnier, wurde übrigens mit einem knapp 93er Gesamtaverage gespielt. Das ist ein relativ hoher Average für ein Pro-Tour-Event. Und Luke Humphries hat seinen ersten PDC-Titel bei den Profis geholt. Das ist ja ein World Youth Champion und der hat viele, viele Challenge-Turniere gewonnen. Das wissen wir alles. Jetzt ist es endlich sein erster Sieg bei den Erwachsenen sozusagen. Es war sein 5. Finale. Dazu zählen wir auch das Finale im vergangenen Jahr bei den UK Open. Er ist übrigens der zweitjüngste Sieger, der so eine Auftaktveranstaltung gewinnen konnte mit seinen 26 Lenzen. Michael van Gerwen hat 2013, so ein bisschen so ein Nerd-Fact, ich weiß, 2013 damals das Auftakt-Event, das war ein UK Open Qualifier mit 23 gewinnen können. Luke Humphries, der spielt am Ende einen Turnier-Average von knapp 99 Punkten. Er wirft 1980er, er hat insgesamt in 7 Partien 18 Legs abgegeben. Und wie gesagt, es ist sein 5. Finale gewesen, sein erster Turniersieg. 12.000 Pfund hat es dafür gegeben. Das Preisgeld hat man ja auch bei der Pro Tour angehoben. Es gibt jetzt 2.000 Pfund mehr als noch in der Vergangenheit. Humphries schlägt im Finale Ryan Searle. Also es ist das Finale Humphries gegen Searle gewesen. Wie ich ohnehin finde, zwei Typen, die viel Spaß machen in den letzten Monaten, gerade auch Ryan Searle, von dem erleben wir irgendwie immer mehr. Searle hatte im Halbfinale Peter Wright geschlagen mit 7-5. Humphries hatte sich im Halbfinale mit 7-6 gegen Gurney durchgesetzt. Daryl Gurney, ich finde insgesamt auch mit aufsteigender Tendenz, der ist ja raus aus den Top 20. Und Humphries spielt dann diesen Decider mit einem 10-Darter. Hut ab. Und im Viertelfinale, also eine Runde zuvor, war es ebenfalls ein Deciding Leg von Luke Humphries, als er sich gegen Joe Cullen durchsetzen konnte mit 6-5. Da hatte Humphries am Ende ein 95er Average, den Cullen sogar eine 101 im Average, aber er hat halt nur 5 Legs gewonnen. Und Cool Hand Luke hat 6 Legs da in der Tasche gehabt. Noch bemerkenswert, Peter Wright im Viertelfinale setzt sich gegen Clayton durch mit einem Whitewash. Clayton kassiert zum ersten Mal seit über 2 Jahren auf der Tour einen Whitewash. Und das war ein Match, das gerade mal 12 Minuten gedauert hat. In diese 6 Legs, die es da gab. Wright mit einem 107er, Clayton mit einem 93er Average. Also das war schon bemerkenswert. Einen Whitewash hatte Humphries auch bei diesem Turnier hinbekommen. Damit war er sozusagen in das Turnier gestartet gegen Keegan Brown. Und dann war es ein toller Tag für Cool Hand Luke. Was haben die Deutschen gemacht? Insgesamt sind 5 Deutsche am Start gewesen. Clemens, Hempel, Schindler, Hopp und Ricardo Pietreczko, der hat sich ja die Tourcard holen können und ist also jetzt in seiner ersten Saison auf dem PDC-Circuit. Glückwunsch auch da nochmal an Ricardo. Abschneiden der Deutschen. Schindler verliert in der 2. Runde gegen Roby John Rodriguez. Roby spielt ein tolles Match mit einem 103er Average, geht in der Runde später raus gegen Lee Evans. Gabriel Clemens verliert sein Auftaktmatch gegen den Niederländer Danny Jansen. Flo Hempel verliert sein Auftaktmatch gegen Daryl Gurney und auch Hopp und Pietreczko gehen früh aus dem Event raus. Tag Nummer 2, der Sieger heißt Peter Wright. Er gewinnt das insgesamt 600. Pro-Tour-Turnier bei der PDC. Es ist der 73. Erfolg für einen Schotten. Eine Liste, die übrigens klar von den Engländern angeführt wird, die über die Hälfte dieser 600 Turniere gewinnen konnten. 317 Titel haben Engländer auf der Pro Tour in all den Jahren gewinnen können. Für Peter Wright ist es der 22. Erfolg bei einem Players Championship Turnier. Es ist sein 42. PDC-Titel insgesamt. Natürlich sein zweiter Erfolg in 2022, nachdem er die Weltmeisterschaft gewonnen hat. Und noch eine interessante Zahl. Er hat jetzt im 11. Jahr in Folge mindestens ein Pro-Tour-Event gewinnen können. Da kommt nur einer mit und das ist MVG. Mal sehen, ob der jetzt auch mithalten kann, ob der also auch in diesem Jahr sich einen Pro-Tour-Erfolg holen kann. Und Peter Wright ist durch diesen Erfolg natürlich auch noch ein bisschen näher an Gerben Price herangerückt, was die Order of Merit betrifft. Sie sind ja jetzt beide bei über 1,2 Millionen Pfund Preisgeld, das sie eingespielt haben in den letzten zwei Jahren. Und es ist noch eine Differenz von rund 50.000 Pfund, die Price vorne liegt im Vergleich zu Peter Wright. Wir reden also von der 1 und der 2 der Welt. Was für ein Finale Peter Wright gegen Gerben Price, also im Finale dieses zweiten Pro-Tour-Turniers, dieses zweiten Players-Championship-Turniers. Am Ende war es ein 8-5 Erfolg für Peter Wright. Und es war so eine Partie auf, ja, ich sag mal, mäßigem Niveau, beide vom Average her bei Mitte 90. Blick auf die Halbfinals. Price mit einem Whitewash gegen Boris Kretschmer, den Kroaten, den Hünen, der sein allererstes Halbfinale erreicht hatte, jetzt bei der PDC auf der Pro Tour. Ihr wisst, Boris Kretschmer, dieser wahnsinnig erfolgreiche E-Dart-Spieler, der ist immer mehr versucht, auch bei der PDC zu Erfolg zu führen und zum Erfolg zu kommen. Peter Wright hatte im Halbfinale Damon Hatter bezwungen, den Australier mit 7-3 in den Legs. Und Peter Wright spielt in dieser Partie den höchsten Average dieses Turniertages, eine 104,58. Ganz bemerkenswert, zum Auftakt in Runde 1 hatte es 14 gesetzte Spieler erwischt. 4 davon aus den Top 10 mit Michael Smith, mit James Wade, mit Dimitri Vandenberg und auch noch mit dabei war Joe Cullen. Was haben die Deutschen getan? Martin Schindler auch da mit dem besten Ergebnis. Er ist der erste Deutsche, der in diesem Jahr ein Achtelfinale erreichen kann. Waren 24 gesetzt, kommt durchweg mit richtig guten Averages um die Ecke. Von Mitte bis Ende 90 hat sich gegen die Belgier Mike de Decker und Mario van den Bogarde durchgesetzt. Hat dann den neuen Tourcard-Besitzer Conor Scott bezwungen, 25-jähriger Engländer, interessanter Kerl, und verliert dann gegen Stephen Burton, der sozusagen den Turniertag seines Lebens spielt, der zum ersten Mal auch das Viertelfinale erreichen kann. Burton, einer von 6 Spielern, die ohne Tourcard da an Tag 2 nachgerückt sind. Ricardo Pietrzyk, der verliert sein Auftaktmatch gegen Jason Lowe. Florian Hempel geht in der zweiten Runde raus gegen den Top-Gesetzten, gegen den an 1 gesetzten Gerben Price. Der ist immer noch vorne in dieser Pro-Tour Order of Merit. Max Hopp und Gabriel Clemens haben jeweils die dritte Runde erreichen können. Hopp geht gegen Kretschmer raus, ziemlich glatt mit 1-6, spielt da auch nur ein 84er Average. Kretschmer, wie gesagt, später dann im Halbfinale. Und Gabriel Clemens verliert gegen Lee Evans seine Partie mit 4-6. Auch nicht der ganz große Average. Es war so ein 86er Average bei der deutschen Nummer 1. Und dann waren das also die Pro-Tour-Turniere 1 und 2. Es wird ja gleich am nächsten Wochenende, das nächste Pro-Tour-Wochenende geben. Gespielt wird dann in Wigan. Und dann sind es wieder 2 Veranstaltungen, so wie das ja eigentlich auch immer vor Corona war. Man hatte ja während Corona diese Super Series Blöcke eingebaut mit 4, mit teilweise 5 Turnieren, die in Folge gespielt worden sind. Das wird 2022 also wieder anders sein. Und dann waren das jetzt viele Zahlen und viele Ergebnisse. Ich hoffe, ihr habt den Überblick behalten können und freut euch auf das, was da kommen wird. Denn natürlich geht's jetzt gleich weiter mit der Premier League, 2. Spieltag. Natürlich, wie gesagt, kommt dann das Pro-Tour-Wochenende. Und darauf werden wir logischerweise dann auch in der nächsten Folge eingehen. Vielleicht nochmal für euch diese WhatsApp-Nummer 0170-6126469. Es soll, wie gesagt, in der nächsten Woche eine Folge mit euch werden. Ihr seid zu Gast bei Game On. Schickt mir eure Fragen und schickt mir eure Anekdoten, schickt mir eure Nachrichten. Ich freue mich sehr drüber. Und lasst euch in diesen Tagen nicht ärgern. Habt eine gute Woche. Bleibt gesund und dann hören wir uns hoffentlich wieder zu Game On Folge 94. Macht's gut, bis dahin, ciao.
Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von DAZN. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.